obwohl ich mir ganz sicher bin, dass ich in dieser Podcast-Folge nichts Neues formuliere, nichts sage, was nicht irgendwo schon gesagt ist, habe ich mich dennoch entschieden, sie zu machen, denn die Ergebnisse, die ich über Internet-Suchmaschinen zu dem Thema finde, befriedigen mich nicht sonderlich. Es geht um die Frage der Leerstellen im Zusammenhang von Lern- und Bildungsprozessen. Und Leerstellen, damit meine ich jetzt die Leerstellen mit Doppel-E. Also die Stellen, an denen Dinge unklar sind, an denen Dinge nicht geklärt sind. Nicht gemeint ist damit ein Lückentext, in den Wörter eingetragen werden müssen, sondern es geht um tatsächlich vorhandene Probleme, an denen sich Menschen abarbeiten und beim Abarbeiten was lernen. Leerstellen gibt es, und von daher kenne ich den Begriff eigentlich, ganz häufig in der Literatur. Es stellt sich immer die Frage, welche Leerstellen bringt ein Autor in einen Roman hinein, von denen ausgehend Leser und Leserinnen dann mit der eigenen Fantasie in Interaktion mit der Handlung des Romans treten können. Beispielsweise, dass eine Figur nur teilweise beschrieben wird und den Rest für ein inneres Bild muss dann eine Leserin selbst erstellen. Leerstellen, das sind aber auch all die Dinge, die wir als offene Fragen bezeichnen. Offene Fragen, Dinge, die nicht geklärt sind, die weiterer Untersuchung bedürfen. Wenn ich aber dann weitergehe, und ich habe heute eine ganze Weile über das Thema nachgedacht, deshalb habe ich jetzt so ein paar Assoziationen. Ich hoffe, die Gedankensprünge werden nicht zu heftig. Eine andere Assoziation, die ich dazu habe, ist, für ein neugeborenes Kind ist die Welt zunächst einmal ja etwas zu entdecken. Das ist alles fremd. Also Leerstellen auch im Sinne von fremde Dinge, Dinge, für die man noch keine Begriffe hat, die man noch nicht erfahren hat. Kinder machen sich dann auf die Reise, krabbelnd durch die Wohnung. Und alles, was für Kinder irgendwie ungesund oder gefährlich sein könnte, sollte man dann möglichst nicht in Bodennähe haben. Denn man kann sicher sein, dass die Kinder das erforschen werden. Und zwar noch ohne jegliches Bewusstsein von möglichen Gefahren, die davon ausgehen. Die Welt entdecken. Die Leerstellen füllen. In früheren Jahrhunderten hat sich das bei den Entdeckern sehr stark ausgedrückt. Die haben sich tatsächlich auf den Weg gemacht, um die weißen Flecken, die Leerstellen auf den Landkarten zu füllen. So ähnlich funktioniert Lernen. Zumindest, wie ich es mir idealerweise vorstelle. Es taucht ein Problem auf. Es taucht eine gewisse Ahnung auf, dass ich in der Lage sein könnte, dieses Problem zu lösen oder annäherungsweise Vorschläge für Lösungen zu erarbeiten. Und dann mache ich mich auf die Suche. Oder ich merke, dass ich, um mit bestimmten Menschen kommunizieren zu können, bestimmte Sprachen brauche. Also mache ich mich dran, diese Sprachen zu lernen. Und so war es zumindest mal, also wäre es idealerweise. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich der Mensch bin, der hier eine Sprache nach der anderen lernt. Nein, dazu habe ich gar nicht Kapazitäten, die Zeit. Aber vom Grundsatz her ist es zumindest so, dass wenn ich in Länder fahre, in denen ich die Sprache nicht kann, ich vorher zumindest Grundbegriffe lerne, damit ich zumindest signalisieren kann, dass ich bereit bin, mich auf die Sprache und auf die Kultur des Landes wirklich einzulassen. Damit habe ich bislang eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht, weil ich dann sehr oft auf Menschen getroffen bin, die umgekehrt mir gegenüber freundlich sein wollten und mir zum Beispiel auch zeigten, dass sie Englisch sprechen. Das ist mir sogar in Ländern passiert, von denen oft gesagt wird, dass die Menschen, obwohl sie zum Beispiel Englisch können, es nicht sonderlich gerne sprechen oder auch nicht sonderlich offensiv zeigen, dass sie es können. Sprache lernen funktioniert so. Ich brauche ein Anwendungsgebiet dafür. Dann lerne ich auch Vokabeln. Also nicht im Sinne eines stumpfen Auswendiglernens, sondern im Sinne von, ich möchte mich ausdrücken können, ich möchte Menschen verstehen können und dafür brauche ich diese Vokabeln. Das ist eine ganz andere Motivation, als das in vielen Lernzusammenhängen heute der Fall ist. Oder Ich stehe vor einem mathematischen Problem und brauche eine Lösung. Oftmals ist es natürlich so, dass es diese Lösungen schon längstens gibt. In ganz vielen Wissensgebieten ist das so. Die Frage ist nun aber, und jetzt komme ich auf die Seite von Lehrenden, ob man Lernen und Lehren so versteht, dass der Lehrer die Antworten gibt und die Schüler sie aufschreiben und lernen, also auswendig lernen, oder ob man den Mut hat, tatsächlich Schüler und Schülerinnen oder Lernende, das sind ja nicht nur Schüler und Schülerinnen, sondern eigentlich ist jeder ein Lernender, inklusive ja auch Erwachsene, lernen immer weiter und zwar völlig unabhängig von einem berufsbedingten lebenslangen Lernen, sondern idealerweise lernt der Mensch bis zum Schluss. Wir sind einfach lernende Wesen. Das ist für mich überhaupt einer der Ausdruck dessen, was Menschlichkeit ausmacht. Dass Menschen Lernende sind und dort, wo Menschen aufhören zu lernen oder sich weigern zu lernen, geben sie einen Teil dessen auf, was sie eigentlich selbst sind. Also, das heißt, wir brauchen, wenn wir Lernprozesse anstoßen wollen, Problembereiche. Und deshalb, jetzt bin ich an dem Punkt, warum ich sage, dass das, was ich hier sage, sicherlich nichts Neues ist, ist problemorientierter Unterricht sicherlich besser als ein Unterricht, der sich an ganz klassischen Themen abarbeitet. Also es ist schon ein Unterschied, ob ich sage, was weiß ich, wir beschäftigen uns jetzt mit dem Faust, oder wenn ich sage, es gab in der Geschichte der Menschheit immer wieder die Frage nach Weltanschauungen und wir haben jetzt in unterschiedlichen Werken unterschiedliche Weltanschauungen, lasst uns die mal anschauen. Wie denkt ein Büchner über die Welt? Wie denkt ein Goethe über die Welt? Wie erlebt Woyzeck die Welt? Wie erlebt Goethe die Welt? Nein, Faust die Welt. Wie verändert sich die Weltwahrnehmung dann in Bezug zum Beispiel Brechts Leben des Galilei? Und so weiter. Also da kann man ganze Deutungshorizonte aufmachen, auf die übrigens auch jemand, der sowas wie Germanistik zum Beispiel studiert hat, nicht unbedingt gleich Antworten haben muss. Denn Lernen heißt ja auch, gemeinsam auf dem Weg zu sein und zu gucken, wo sind Leerstellen und wie füllen wir die für uns? Nicht absolut. Also wie finden wir oftmals nur vorläufige Antworten auf Fragestellungen, auf Probleme? Deshalb finde ich Leerstellen so interessant, weil sie Räume öffnen, Wege möglich machen, aber eben auch verlangen, dass sich die Leute, die mit ihnen konfrontiert werden, auf den Weg machen. Neugierig sind, sich umschauen. Das ist übrigens auch der Grund, warum das Sprichwort das Reisen bildet, was ansichert. Damit meine ich jetzt nicht, dass es unbedingt Reisen in alle Herren Länder sein müssen. Das können durchaus auch Reisen innerhalb Europas sein. Ja, ich glaube sogar, dass da der Bildungseffekt genauso groß sein kann, wie bei einer Reise jetzt zum Beispiel nach Japan oder nach Vietnam oder nach Chile. Es gilt darum, es gilt, nein, es geht darum. Es geht darum, das, was wir begonnen haben, als wir kleine Kinder waren, als wir krabbeln konnten, nämlich loszukrabbeln und die Welt zu erkunden, nicht aufzugeben. Auch wenn wir dann auf zwei Beinen mitten im Leben stehen, finde ich, dass es viel schöner ist, wenn man nicht mitten im Leben steht, sondern mitten durchs Leben geht. Sich umschaut, Neues entdeckt. Oder wie Maud im Film Harold & Maud sinngemäß sagt, sie wolle jeden Tag etwas tun, was sie vorher noch nicht getan habe. Das ist ein lernender Mensch. Und das ist eine Form von Lernen, die nie langweilig wird, die auch eigentlich immer zu einem Ergebnis führt und mehr auch dazu führt, dass man einen Menschen als in Anführungszeichen gebildet bezeichnen kann. Ich habe das, glaube ich, schon mal in einer der Podcast-Folgen erwähnt, dass ein gebildeter Mensch für mich ein Mensch ist, der ein Bild von der Welt hat, von sich selbst und von der Welt. In irgendeiner Form. Und zwar ein Bild, das nicht fertig ist, sondern ein Bild, das ständig weiter gemalt wird, das übermalt wird, das verändert wird, in dem vielleicht auch mal was gelöscht wird. Oder eine Übermalung wird ja auch etwas gelöscht. Und das ist vielleicht sogar ehrlicher, als es zu löschen. Denn die Übermalung schafft im Grunde dann eine Stelle, an der man sagt, oh, hier war ich auf einem Weg, da ist die Farbe etwas dicker aufgetragen, weil ich mehrfach ansetzen musste, bis ich da eine Lösung gefunden habe, um diese Stelle des Bildes zu füllen. Leerstellen. Weiße Flecken. So etwas wahrzunehmen, setzt Lernprozesse in Gang. Und es gibt eigentlich nichts Schlimmeres als eine Umwelt, die einem vorspiegelt, es sei ja schon alles klar. Ich finde auch, dass es nichts Schlimmeres gibt als Leute, die in allen Fällen gleich eine Antwort haben und wissen, wie es geht. Das ist etwas, das mir beispielsweise in der Politik ganz oft begegnet, dass Politiker und Politikerinnen aus ihrer parteipolitischen Perspektive eine Antwort geben und gleichzeitig so tun, als ob das die Lösung aller Probleme wäre und gar nicht merken, dass ihre Zielgruppe, nämlich die Wählerinnen und Wähler, die Bürger dieses Landes, der Souverän dieses Landes, früher oder später doch merkt, dass es so einfach, wie es oft dargestellt wird, gar nicht sein kann. Das heißt, hier werden Leerstellen überspielt, die aber faktisch vorhanden sind. Und das ist vielleicht auch ein Problem, wenn es darum geht, Probleme, die ein ganzes Land beschäftigen, zu lösen. Dass diejenigen, die damit beauftragt sind, vom Souverän zu regieren, also für das Wohlergehen der Bevölkerung des Landes zu sorgen, oftmals viel zu sehr auf fertige Lösungen hin denken und sich weit seltener trauen, die Leerstellen, die da sind, als solche zu benennen und durchaus in Denkprozessen, die auch weite Kreise der Bevölkerung mit einbeziehen, nach Lösungen zu suchen. Deshalb wundert es mich zum Beispiel nach wie vor, dass zwar viele Politiker und Politikerinnen das Internet als eine Plattform der Selbsterstellung und Kommunikation entdecken, dass es aber kaum Plattformen gibt, in denen bei Problemen auch die erstmal kollektive Intelligenz, die vorhanden ist, genutzt wird. Es gab einen Fall, in dem eine solche öffentliche Plattform doch massiv auf politische Entscheidungen Einfluss genommen hat, den ich jetzt so vor Augen habe. Das war die Petition bezüglich des Vorratsdatenspeicherungsgesetzes, die ja so viele Unterzeichner hatte wie keine Petition vorher. Und mittlerweile haben ja eigentlich so ziemlich alle Parteien von diesem Gesetz Abstand genommen. Warum werden Probleme nicht als Probleme benannt, an denen man dann gemeinsam arbeitet? Ich fände das auch im Sinne eines Lernbegriffs eine schöne Sache. Natürlich, klar, das würde von einigen Leuten parteipolitisch benutzt, es gäbe Trolle und all diese Geschichten, also Leute, die so Trolle, das sind Leute, die ein Forum missbrauchen und irgendwie ja nur Kommentare schreiben, um zu provozieren, gar nicht mal, um irgendwie sinnhaft was beizutragen. Aber dafür müsste man dann auch Lösungen finden. Lernen heißt, sich Leerstellen stellen, ausliefern, aber jetzt nicht passiv, sondern aktiv, abenteuerlustig, diese weißen Flecken auf der Landkarte des eigenen Wissens betreten, sich umschauen und Probleme, die mit diesen weißen Flecken verbunden sind, zu lösen. Um somit, ja, ich spreche jetzt mal in der Sprache von Gamern oder also von Leuten, die gerne spielen, Probleme zu lösen, um auf ein anderes Level zu kommen, auf ein weiteres Level zu kommen, in dem dann weitere Probleme auf einen warten. Mit einem einzigen Unterschied zu Computerspielen. Die Level, die wir im Bereich des Lernens in der realen Welt haben, sind unbegrenzt. Das heißt, wenn wir uns aufgrund der Lösung eines Problems auf ein nächstes Level begeben, kommen wir nicht dem Ziel, also dem höchsten Level, näher, sondern wir arbeiten dann im Prinzip immer mit dem Hintergrundwissen, diese Fragen werden immer weitergehen. Wir haben da keine endgültigen, absoluten Antworten drauf. Das liegt auch daran, dass sich Problemlagen verändern. Das liegt auch daran, dass sich Gesellschaft verändert, dass sich Technologien verändern, dass sich Weltanschauungen verändern. Dass liegt auch daran, dass wir auf Probleme stoßen, die wir vielleicht bei der Einführung einer Technologie so nicht im Blick hatten, die aber später dann doch sehr relevant werden. Das heißt, das Lernen wird zu keinem Ende kommen. Was zunächst mal auch nichts macht, denn wir sind ja eigentlich vom ersten Augenblick unseres Lebens an Lernende. Und wenn wir das bis zum letzten Augenblick sind, dann entsprechen wir voll und ganz dem, zu dem wir eigentlich angelegt sind. Wir sind auf das Lernen hin angelegt. Und wenn wir, aus welchen Gründen noch immer, freiwillig oder gezwungenermaßen, mit dem Lernen aufhören, dann verlieren wir etwas, das uns als Menschen ausmacht. Das heißt, solange es jetzt kein von außen erzwungenes Lernen ist, um beispielsweise eine unglaubliche berufliche Flexibilität zu erzeugen, die letztlich ja das Lernen nicht als Lernen sieht, sondern als eine Funktion zur Gewinnmaximierung. Das ist es auch, aber eben nicht nur. Also wenn wir uns dann diesen Lernbegriff vornehmen, dann bekommt das lebenslange Lernen plötzlich etwas verdammt Menschliches, weil es eben Teil des Menschen ist. Und als solches, finde ich, oftmals nach Schule und Ausbildung, Studium oder was auch immer man für einen Weg nach der Schule geht, vernachlässigt wird. Forscher behalten sich die Notwendigkeit zum Lernen, ja. Handwerker, die kreativ tätig sind, weil sie zum Beispiel auch neue Lösungen suchen, behalten sich die Möglichkeit des Lernens auch offen. Und jemand, der in einem Beruf steht und aktuell die Entwicklungen dieses Berufs weiterverfolgt, ist sowieso immer ein Lernender. Aber jetzt nicht im Sinne von möglichst großer wirtschaftlicher Flexibilität, sondern im Sinne von, ich bin professionell in einem Beruf und ich entwickle mich da weiter. Das heißt, ich lerne weiter, ich gehe weiter, ich beschreite Lehrstellen, um sie zu füllen und kompetent mit ihnen umzugehen. Mich würde interessieren, wie andere das sehen, mit diesen Leerstellen, diesen offenen Punkten, diesen offenen Fragen, die dazu anregen sollen und können, sich auf den Weg zu machen, die damit verbundenen Probleme zu lösen und damit eigentlich auch zu lernen. Die Konsequenzen, die ein solcher Lernbegriff für alle Bildungsprozesse hat, die sind, glaube ich, so ziemlich allen, die in Bildungsprozessen drin sind, präsent. Wir sprechen heute ja auch von problemorientiertem Unterricht, von kompetenzenorientiertem Unterricht. Das alles hat im Grunde mit dieser Frage nach Lehrstellen zu tun. Aber wie gesagt, mich interessiert, wie sehen das andere? Welche Erfahrungen habt ihr vielleicht selbst mit Lehrstellen in eurem Leben, in euren Bildungsbiografien gemacht? Und wie könnten solche Lehrstellen ganz systematisch in institutionalisierte Lernprozesse eingefügt werden, also Schule, Hochschule, Ausbildung und Co. Das sind die Fragen, auf die ich mir in Kommentaren, aber vielleicht auch in Antwortbus weitere Anregungen wünsche. Und ich sage dann mal so viel für jetzt, mehr demnächst. Ciao.